Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Und da sind wir wieder mit der frischen Ausgabe vom Update-Podcast. Heute ist Montag, der 19. August. Und bei uns steht auf dem Plan heute unter anderem das BKA, das Bundeskriminalamt. Das will ja mehr gegen Rechtsextremismus tun. Was die da genau vorhaben, das gucken wir uns an. Außerdem geht es um die Entscheidung, dass das BKA nach wie vor keine Feindeslisten, die von rechtsextremen Netzwerken geführt werden, veröffentlichen muss. Und darüber habe ich gesprochen mit Arne Semsrott von netzpolitik.org.
Wir glauben, dass Betroffene selbst darüber entscheiden müssen, was sie mit Informationen tun. Und wenn man sie davon abhält, überhaupt diese Informationen zu bekommen oder riskiert, dass sie auf anderem Wege durch Zufall davon erfahren, dann hat das aus meiner Sicht ein deutlich höheres Schadenspotenzial, als wenn man sie nüchtern und klar darüber aufklärt, was Hintergründe sind.
Das ausführliche Interview bekommt ihr also bei uns hier im Podcast. Weiteres Thema außerdem: nervige Geräusche im Büro. Ihr kennt das. Oder? Ja, ihr kennt das.
Wenn irgendwie ein Gespräch neben einem ist, wo man nicht weghören kann.
Wenn sich denn die Kollegen gerade über den Urlaub unterhalten im gleichen Raum, ne, das kann dann schon mal schwierig sein manchmal, ja.
Nur die Kolleginnen und Kollegen, die gehen ja nicht weg. Also ihr müsst damit irgendwie klarkommen, ihr müsst damit umgehen können. Und wie ihr das am besten hinbekommt, wir hätten da ein paar Tipps. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Das Bundeskriminalamt, das BKA, will mehr tun gegen Rechtsextremismus. Das ergeben die Recherchen von Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR. Die zitieren aus einem internen Planungspapier des BKA. Und da plant man offensichtlich eine Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität. Anlass dafür ist unter anderem der Mord durch einen mutmaßlichen Rechtsextremisten am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Das BKA will mit bis zu 440 zusätzlichen Mitarbeitern intensiver gegen rechtsterroristische Gruppierungen und Einzeltäter vorgehen und Rechtsextreme genauer beobachten. Ob das ein guter und ausgeklügelter Plan ist, ich habe drüber gesprochen mit Michael Götschenberg, Terrorismusexperte der ARD. Michael, das BKA plant unter anderem ein neues Risikobewertungssystem für gewaltbereite Rechtsextreme, ähnlich wie für islamistische Gefährder. Wie soll das aussehen?
Also man hat im Zuge der explosionsartigen Erhöhung der Gefährderzahlen im Bereich des islamistischen Terrorismus ein neues wissenschaftliches Instrument erarbeitet, um die Gefährlichkeit, die von diesen Gefährdern ausgeht, besser beurteilen zu können. Und da geht es letztlich darum, dass man eben mit viel komplexeren Fragestellungen beurteilen will, welche Gefahr geht von einem einzelnen Gefährder aus. Das war auch sehr naheliegend, das im Bereich des islamistischen Terrorismus zu machen, weil wir es da mit einer sehr hohen Zahl von Gefährdern zu tun haben. Aktuell immer noch rund 700. Im Bereich Rechtsextremismus hat man so ein Instrument bisher nicht gehabt, weil auch da die Zahl der Gefährder deutlich niedriger ist. Sie liegt aktuell bei 41.
Du hast jetzt gerade gesagt, da geht es um komplexere Fragestellungen. Was heißt das denn?
Diese Fragen beantworten sogenannte Gefährdermanager, also Polizisten, die immer wieder aktualisieren, welche Gefahr eben von den einzelnen Gefährdern, die sie bearbeiten, ausgeht. Und das sind dann so Fragen wie: Wie ist Ihre familiäre Situation gerade? Haben Sie einen Job? Wie ist Ihre finanzielle Situation? Man betrachtet also viel mehr das Umfeld der einzelnen Person, um eben auf diese Weise auch Rückschlüsse darauf ziehen zu können, wie stabil ist die Person und welche Anschlagsgefahr geht eben möglicherweise von ihr aus. Bevor man dieses Instrument hatte, hat man eigentlich immer nur auf sogenannte Sachverhalte geschaut. Also gibt es Hinweise darauf, dass die Person sich eine Waffe besorgen will und daraus dann eben den Rückschluss gezogen, okay, der will möglicherweise bald einen Anschlag verüben. Und dieses neue Bewertungssystem war eben wesentlich komplexer.
Es ist auch die Rede von einer Gefährderansprache, die früher stattfinden soll, die man früher einsetzen möchte. Was ist damit gemeint?
Ja, Gefährderansprache ist ein Mittel, das die Polizei benutzt, um Gefährdern zu signalisieren: Wir haben dich auf dem Radar und insofern lohnt es sich für dich nicht, eine Straftat oder gar einen Anschlag zu verüben. Das Mittel wird immer dann eingesetzt, wenn man davon ausgeht, dass die Person weiß, dass sie bei der Polizei als Gefährder geführt wird. Häufig ist es ja auch so, dass die Personen das nicht wissen und dass sie es auch nicht wissen sollen, weil man eben auch beobachten will, was sie machen, um sie dann eben quasi auf frischer Tat zu ertappen und dann auch verurteilen zu können für das, was man ihnen unterstellt. Aber diejenigen, die wissen, dass die Polizei sie auf dem Radar hat, die sollen das eben auch immer wieder mal zu spüren bekommen. Da kommt die Polizei vorbeigefahren, klingelt an der Wohnungstür und sagt, mein lieber Freund, wir haben dich im Visier, nur dass du es weißt.
Jetzt soll es ja auch neue Strukturen geben und auch mehr Personal. Das klingt ja an sich erstmal ganz gut und auch ganz fortschrittlich. Was hältst du von diesen BKA-Plänen?
Ja, prinzipiell finde ich das gut. Man hat jetzt in den vergangenen Jahren, vor allem im Bereich islamistischer Terrorismus, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Sicherheitsbehörden deutlich aufgestockt. Das war in den vergangenen Jahren die zentrale Herausforderung. Das heißt nicht, dass man den Bereich rechts außer Acht gelassen hätte, denn wenn wir uns mal vergegenwärtigen, was man auch an rechtsterroristischen Gruppen mutmaßlich oder eben auch tatsächlich dann als solche verurteilt in den vergangenen Jahren seit dem Aufliegen des NSU ausgehoben hat, dann ist das schon eine ganze Menge. Old School Society, die Gruppe Freital, Revolution Chemnitz, um nur die bekanntesten zu nennen. Also man war da nicht untätig, aber es ist im Moment eben so, dass nach der Ermordung von Walter Lübcke in Kassel jetzt der politische Druck, hier stärker gegen rechtsextremistische Strukturen vorzugehen, eben nochmal deutlich gewachsen ist. Und das führt eben jetzt auch dazu, dass aller Voraussicht nach eben auch die Haushälter im Bundestag bereit sind, ja doch auch drastische Stellenaufwüchse bei der Polizei zu genehmigen. Der Verfassungsschutz hat sie bereits genehmigt bekommen.
Das BKA will mehr tun gegen rechtsradikale Gewalt und gegen rechtsextreme Netzwerke. Infos dazu in Deutschlandfunk Nova im Update von Michael Götschenberg.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist nicht nur eine unangenehme Vorstellung, sondern vor allen Dingen eine, die Angst macht. Die Vorstellung, auf einer Feindes- oder sogenannten Todesliste zu stehen von rechtsextremen Netzwerken. 25.000 Namen sind offenbar gesammelt worden. Das Bundeskriminalamt hat diese Listen beschlagnahmt und muss sie weiterhin nicht veröffentlichen. Das hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden heute mitgeteilt. Der Journalist und Aktivist Arne Semsrott setzt sich für die Betroffenen ein, die eben da runterfallen, auf dieser Liste stehen. Und er hatte geklagt, wollte eigentlich erreichen, dass diese Listen eben freigegeben werden. Herr Semsrott, das BKA muss die Listen nicht veröffentlichen. Und außerdem, das sagt das Verwaltungsgericht Wiesbaden, sei das BKA auch der falsche Ansprechpartner. Wie geht's denn jetzt weiter?
Jetzt müssen wir uns eben an den nächsten Ansprechpartner wenden. Wir haben gesehen in den letzten Monaten, dass es vor allem darum geht, dass das BKA versucht, die Verantwortung für diesen Fall, für diese Feindeslisten von sich wegzuschieben und immer auf andere Behörden verweist. Das hat es auch heute getan. Leider hat das Gericht dem zugestimmt. Aber das heißt, wir müssen uns jetzt an den Generalbundesanwalt wenden. Wenn das BKA dazu nichts sagen will, dann eben die nächste Behörde.
Und das machen Sie auch. Also Generalbundesanwalt ist für Sie die nächste Anlaufstelle.
Genau, und zwar nicht nur mit dem Informationsfreiheitsgesetz, sondern auch mit dem Presserecht. Wir werden alle möglichen Instrumente, die es gibt, nutzen, damit die Informationen, die vor allem an Betroffene gehen sollen, da dann auch ankommen.
Was ist denn eigentlich jetzt Ihr Ansatz oder was ist Ihr Ziel? Also wie wünschen Sie sich denn, dass Betroffene informiert werden?
Wir sehen, dass die tausende Menschen, die auf Feindeslisten von Nazis stehen, nur unzureichend darüber aufgeklärt sind, a, dass sie draufstehen und b, dann, was sie mit dieser Information machen sollen. Und viele Betroffene haben sich auch an uns gewendet und haben ihr großes Bedauern darüber ausgedrückt, dass das BKR bzw. auch die Landeskriminalämter nur unzureichend aufklären. Und wir müssen eben Wege finden, wie wir den Druck so aufbauen können, dass das dann trotzdem passiert. Und immerhin hat ja diese Klage mit dazu geführt, dass jetzt das LKA in Hessen zum Beispiel Betroffene informiert. Das heißt, einen kleinen Teilerfolg gibt es schon, aber jetzt müssen die anderen Landeskriminalämter auch folgen.
Das BKA führt ja jetzt auch eine Argumentation an. Und zwar lautet die, so steht es auf der Homepage des BKA, würde die Polizei alle Betroffenen, die auf Listen oder in sonstigen Sammlungen auftauchen, informieren, hätten die Täter eins ihrer Ziele erreicht, verunsichern und Angst schüren. Zitat Ende. Was sagen Sie zu dieser Argumentation?
Wir sehen ja, dass leider gerade das Vorgehen des BKA dazu führt, dass Leute verunsichert werden, weil das BKA so intransparent agiert, weil es Betroffene nicht aufklärt darüber, was der Hintergrund ist und weil Betroffene ganz einfach allein gelassen werden. Leute finden selbst heraus, dass sie auf der Liste sind, werden von Freunden darauf aufmerksam gemacht und haben dann keinen Ansprechpartner. Das heißt, würde das BKA viel transparenter kommunizieren, dass zum Beispiel keine Gefahr besteht, wie es das behauptet, und würde eben Betroffene darüber informieren, dann wäre deutlich weniger Unsicherheit als jetzt mit diesem intransparenten Vorgehen.
Das heißt, verunsichern und Angst schüren, wenn man denn eben weiß, man steht auf so einer Liste, ist für Sie kein Argument?
Wir glauben, dass Betroffene selbst darüber entscheiden müssen, was sie mit Informationen tun. Und wenn man sie davon abhält, überhaupt diese Informationen zu bekommen oder riskiert, dass sie auf anderem Wege durch Zufall davon erfahren, dann hat das aus meiner Sicht ein deutlich höheres Schadenspotenzial, als wenn man sie nüchtern und klar darüber aufklärt, was Hintergründe sind.
Was sind denn Ihre Erfahrungswerte? Wann informiert das BKA und wann tut es das nicht?
Wir sehen, dass es sehr unterschiedlich gehandhabt wird, vor allem dann von den Landeskriminalämtern, dass in Einzelfällen durchaus informiert wird, aber wir sehen auch viele Beschwerden darüber, dass, wenn diese Informationen stattfinden, das nur auf sehr kryptische Weise geschieht und dann Betroffene erst recht nicht wissen, was Sache ist.
Was heißt kryptisch?
Das heißt zum Beispiel unter Verweis auf bestimmte Paragraphen im Bundeskriminalamtsgesetz, die helfen natürlich Betroffenen nicht. Es wäre an der Sache, zum Beispiel Informationsstellen einzurichten für Betroffene, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Betroffene zu Opferberatungsstellen gehen können und dann klare Hinweise darauf bekommen, wie genau die Gefährdungslage ist und vor allem auch warum. Einfach nur einen Zettel ins Internet zu packen und ein FAQ zu machen, das reicht ganz offensichtlich nicht.
Das Bundeskriminalamt muss von Rechtsextremisten zusammengestellte Namenslisten weiterhin nicht veröffentlichen. Arne Semsrott hatte dagegen geklagt und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Video und auf einmal war alles vorbei. Vor 100 Tagen ist das Ibiza-Video veröffentlicht worden und dann ging alles ganz schnell. Regierungskrise in Österreich, Bruch der Koalition aus FPÖ und ÖVP. Sebastian Kurz von der ÖVP war kein Bundeskanzler mehr und Heinz-Christian Strache musste seine Ämter als Vizekanzler und Parteivorsitzender der FPÖ abgeben. Seitdem regiert eine Übergangsregierung. Was sich in diesen 100 Tagen in Österreich alles verändert hat, ich habe drüber gesprochen mit Barbara Todt, die ist Redakteurin bei der österreichischen Wochenzeitung Der Falter und sie berichtet dort zur Ibiza-Affäre. Barbara, was ist heute anders als vor 100 Tagen bei euch in Österreich?
Ja, so ziemlich alles eigentlich. Also wir haben nicht mehr die Regierung, die wir vor 100 Tagen hatten. Wir haben Neuwahlen, die in knapp einem Monat stattfinden werden. Wir haben jede Menge Skandale und Aufarbeitung aus der Zeit der letzten Regierung. Da sind viele Dinge aufgetaucht, die wir wohl nicht gewusst hätten, wenn Ibiza nicht gewesen wäre. Also das war schon ein ziemlicher Turnaround.
Also ziemlich viel los bei euch eben auch in der vergangenen Zeit. Wenn du jetzt sagst, es hat viele wichtige Aufarbeitungen gegeben, was ist so ein Punkt, von dem du sagst, der ist zentral gewesen für euch in den letzten 100 Tagen?
Also mit Sicherheit die Frage, wie Parteien finanziert werden. Das war ja auch im Ibiza-Video eigentlich das wichtigste Thema. Also die Frage, ob Konzerne die FPÖ finanzieren wollen, ob politisches Wohlgefallen gegen Geldgeschenke getauscht wurden. Und ja, da hat es einfach in den letzten Tagen auch sehr viel Aufarbeitung, sehr viel auch seitens der Justiz, also Anzeigen, Ermittlungen gegeben. Und der Prozess läuft noch. Das wird bis zu den Wahlen noch, glaube ich, gar nicht alles abgeschlossen sein. Und ja, das ist sicher gut. Also vieles ist quasi ans Tageslicht gekommen, was wir so ohne Ibiza nicht über unser Land wissen würden.
Welchen Eindruck hast du, wie wirkt sich das aus auf die Stimmung bei euch in Österreich? Merkst du da eine Veränderung?
Also es ist jetzt gerade noch ein bisschen schwierig zu sagen, weil die meisten Menschen kommen jetzt erst aus ihren Sommerurlauben zurück.
Also der große Ferienmonat August,
genau,
ne?
Genau, genau. Von dem, was sozusagen am Wahlkampf schon am Laufen ist, ist die Stimmung mit Sicherheit nervös innerhalb der Parteien, vor allem auch innerhalb der Kanzlerpartei, also der ehemaligen Kanzlerpartei, der ÖVP, weil einfach noch sehr viele unentschlossen sind und weil der Wahlausgang nicht so eindeutig ist, wie man vielleicht geglaubt hätte, als Ibiza ausgebrochen ist.
Aber hast du denn den Eindruck, dass eben gerade diese beiden Parteien, also FPÖ und auch die ÖVP, dass die grundlegend anders wahrgenommen werden jetzt nach der Ibiza-Affäre? Oder hat sich da eigentlich gar nichts geändert?
Nein, es hat sich eigentlich, ich würde sagen, fast ein bisschen so verstanden. versteift oder verhärtet. Also man hätte ja glauben können, dass Heinz-Christian Strache nach diesem Skandal quasi zurücktreten muss und mehr oder weniger politisch erledigt ist. Aber wir erleben ja jetzt etwas ganz anderes. Er stilisiert sich gerade zu einem Opfer einer Verschwörung hoch. Er hat zuletzt ganz viele Interviews gegeben und auch von einem politischen Comeback, also ein politisches Comeback immer wieder angedeutet. Also er scheint eigentlich motivierter und auch innerhalb seiner Wählerschaft anerkannter als davor. Das ist ziemlich paradox.
Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt ja eigentlich absurd.
Ja, klingt es. Aber so funktioniert das ja oft innerhalb von so rechtspopulistischen Bewegungen. Also dieses Jetzt erst recht ist etwas, was Strache schon bei der Europawahl für sich nutzen konnte, wo er ja sehr, sehr viel Vorzugsstimmen bekommen hat. Und was offenbar der FPÖ auch im anstehenden Wahlkampf ja Stimmen bringen wird.
Du hast das ja gerade schon gesagt, Ende September, also am 29. wird in Österreich neu gewählt und FPÖ-Chef Norbert Hofer hat ja schon gesagt, er will die Koalition aus FPÖ und ÖVP auf jeden Fall und gerne fortsetzen. Wie kommt er eigentlich darauf, nach allem, was passiert ist seit der Ibiza-Affäre?
Es gibt in der FPÖ momentan so zwei Denkschulen, beziehungsweise zwei, man könnte sagen, eine Zwei-Firmen-Theorie oder einen Good Guy und einen Bad Guy. Der Good Guy ist der Norbert Hofer, das ist eben der designierte und demnächst auch formelle FPÖ-Chef. Der sagt, er möchte das eben fortsetzen und der gibt sozusagen einen sehr kuscheligen, fährt einen sehr kuscheligen Kurs. Und der andere Teil wird, könnte man sagen, angeführt vom ehemaligen FPÖ-Innenminister, das ist der Herbert Kickl, der eben sagt, nein, also so mit der ÖVP nichts und der auch gewisse Bedingungen stellt. Was dann quasi unterm Strich passieren wird, sieht man eh immer erst am Wahltag. Aber es ist natürlich für ÖVP wie FPÖ die naheliegendste und für sie auch die einfachste und auch politisch gesehen die günstigste Variante, wieder weiterzumachen, weil sie sich ideologisch und von ihren Interessen her, auch von ihren Sponsoren her einfach nahestehen. Und das quasi fortzusetzen, was durch Ibiza unterbrochen war, klingt vielleicht fürs Ausland ein wenig merkwürdig, aber macht durchaus Sinn jetzt aus Sicht der beiden Parteien, die das anstreben.
100 Tage ist es her, dass das Ibiza-Video veröffentlicht worden ist. Was sich getan hat seitdem in Österreich? Barbara Todt, Journalistin beim Falter, hat es euch zusammengefasst in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn Frauen ein Kind bekommen haben, dann stellt sich ja oft die Frage, wann steige ich wieder in den Job ein? Für Profisportlerinnen in den USA ist diese Frage besonders wichtig, denn die sind zum Teil stark abhängig von den Sponsorengeldern. Vor allen Dingen der US-Sportartikelhersteller Nike war vor einigen Monaten in die Kritik geraten, weil er eben Sponsorengelder bei schwangeren Leichtathletinnen gestrichen oder gekürzt hatte, weil die konnten ja dann nicht mehr an den Wettbewerben teilnehmen. Jetzt hat Nike bekannt gegeben, dass die Sponsorenverträge mit den Sportlerinnen verbessert werden sollen. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team, du hast dir das Ganze nochmal für uns angesehen. Bevor wir jetzt über diese neuen Regeln sprechen, es gab ja einen Grund dafür, einen Aufreger. Ungefähr 3 Monate ist das her. Was war da los?
Da hatten sich mehrere US-Athletinnen öffentlich zu Wort gemeldet, die alle bei Nike unter Vertrag standen und die auch alle ein Kind bekommen hatten während ihrer Karriere. Eine von denen ist Alicia Montaño, 800-Meter-Läuferin, und sie hatte damals in einem Video der New York Times das hier gesagt.
I was sponsored by Nike, and then when I told them that I wanted to have a baby during my career, they told me, simple, we'll just pause your contract and stop paying you. And we're not just up against our sponsors. The U.S. Olympic Committee strips our health insurance if we do not stay at the top of our game during our pregnancy. And this just makes our comeback even harder.
Also sie sagt, Nike wollte während der Schwangerschaft den Sponsoring-Vertrag pausieren lassen und nichts mehr zahlen. Und darüber hinaus prangert sie auch noch das US-amerikanische Olympische Komitee an, das nämlich die Krankenversicherung der Sportlerinnen auch streiche, wenn die eben während der Schwangerschaft nicht mehr die entsprechende Leistung bringen.
Und was hat Alicia Montaño dann gemacht?
Ja, die ist auch während sie schwanger war noch weitergelaufen. Also wirklich hochschwanger, im 8. Monat noch ist sie bei Wettkämpfen angetreten, eben weil sie, wie sie sagt, befürchtet hatte, dass Nike ihr sonst nichts mehr zahlt.
Bekommen die Leichtathletinnen in den USA denn kein anderes Gehalt, also irgendwas Festes, was Regelmäßiges?
Nein, also in Deutschland ist das ja so, dass Leichtathleten, Männer wie Frauen, vom entsprechenden Sportverband Geld bekommen. Das läuft dann über den Kader, zu dem sie gehören, und darüber sind dann auch so Auszeiten wie Schwangerschaften geregelt. In den USA ist das anders. Da haben die Leichtathleten oft tatsächlich nur diese Sponsorengelder als Einnahmequelle. Und die Erfolgreichsten bekommen auch noch Preisgelder, aber eben sonst nichts. Und deswegen sind sie halt auch so auf die Sponsoren angewiesen.
Alicia Montaño, 800-Meter-Läuferin, ist jetzt nicht die einzige Sportlerin, bei der Nike wegen der Schwangerschaft das Geld eben gekürzt hat. Da gibt es mehrere, ne?
Ja, die Langstreckenläuferin Kara Goucher zum Beispiel, die hat erzählt, dass ihr Sohn gerade erst ein paar Wochen alt war, als er ins Krankenhaus musste. Sie konnte dann aber nicht bei ihm sein, sagt sie, weil sie schon wieder im Training war, um ähnlich gute Leistungen wie eben vor der Schwangerschaft zu erzielen und damit dann eben wieder Geld von Nike kommt. Und die prominenteste betroffene Athletin, das ist die Sprinterin Allison Felix. Die hat insgesamt 9 Olympiamedaillen gewonnen in ihrer Karriere. Die ist die erfolgreichste Leichtathletin bei Olympia überhaupt. Aber auch ihr hatte Nike eben die Sponsorengelder gestrichen, als klar war, dass sie schwanger ist.
Gut, Nike hat jetzt gesagt, wir ändern unsere Verträge, wir verbessern den Schutz für Schwangere, für junge Mütter. Wie sehen die Änderungen denn aus?
Ja, Nike hatte schon vor 3 Monaten versprochen, den Mutterschutz zu verbessern. Und jetzt ist eben auch klar, wie das genau aussieht. Also Nike will den Sportlerinnen jetzt garantieren, dass es in einem Zeitraum von 1,5 Jahren keine leistungsbedingten Kürzungen wegen einer Schwangerschaft gibt. Also 18 Monate, wo die Bezahlung dann gleich bleibt. Das soll für alle laufenden und auch für neue Verträge gelten.
Wie sieht das aus bei anderen Sportsponsoren?
Ja, wir haben mal bei Adidas nachgefragt heute. Die haben mitgeteilt, dass die Vergütung für seine Athletinnen während der gesamten Schwangerschaft einheitlich seien. Sagen aber nichts dazu, wie sich das dann zu vor oder nach der Schwangerschaft unterscheiden. Mhm. Essex, New Balance und Under Armour, die sagen in US-Medien, dass sie noch nie ihre Zahlungen wegen Schwangerschaften reduziert hätten. Und andere Hersteller haben im Zuge der Diskussion um Nike jetzt selbst ihre Sponsoring-Verträge verändert und laut eigener Aussage auch den Mutterschutz verbessert, zum Beispiel die Marken Brooks oder Burton.
Nach heftiger Kritik will Nike seine Sponsoring-Verträge für Sportlerinnen in den USA ändern. Wenn sie schwanger sind, sollen eben die Gelder für 1,5 Jahre nicht gekürzt werden. Infos im Update von Johannes Döbbelt.
Deutschlandfunk Nova.
Die Mieten werden teurer, immer teurer. Man überlegt sich ja eigentlich 10-mal, ob man wirklich umziehen sollte. Neue, bezahlbare Wohnungen zu finden ist, zumindest in deutschen Großstädten, fast unmöglich. Die Bundesregierung hat das Problem erkannt. Sie will was tun. Die Große Koalition hat gestern einige weitere Schritte beschlossen, die es Mieterinnen und Mietern leichter machen sollen. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Kern ist immer noch die Mietpreisbremse, ne?
Genau, die war vor ein paar Jahren eingeführt worden und besagt, dass alles, was neu vermietet wird, nicht mehr als 10% teurer sein darf als die Mieten im gleichen Viertel. Dieses Gesetz sollte eigentlich erstmal bis 2020 gelten. Jetzt wird es nochmal um 5 Jahre verlängert, also bis 2025.
Man weiß allerdings mittlerweile auch, richtig viel bringt die Mietpreisbremse nicht.
Ja, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hatte die ersten Jahre der Mietpreisbremse untersucht und sagt, sie bringt dort was, wo Mieten sehr stark steigen. Zum Beispiel in Berlin-Neukölln oder München-Schwabing. Aber insgesamt bringt sie nicht so viel. Und damit diese Mietpreisbremse überhaupt angewendet wird, müssen sich Mieter ja auch auf eigene Faust wehren. Also sie müssen ihren Vermieter im Zweifel verklagen. Das machen viele lieber nicht. Und die Mietpreisbremse gilt auch gar nicht in jeder Stadt.
Ein paar Mutige gibt es aber trotzdem. Ich kann mich erinnern, letzte Woche war das, glaube ich, der Fall mit einer Berliner WG, wo der Vermieter dann wirklich 14.000 Euro für zu viel verlangte Miete zurückzahlen musste. Ne?
Ja, und solche Summen könnten jetzt auch überall möglich sein, wo die Mietpreisbremse gilt. Denn Mieterinnen und Mieter sollen das zu viel gezahlte Geld auch 30 Monate rückwirkend zurückbekommen. Und solche Klagen sind übrigens auch möglich über Online-Portale. Die vergleichen die Miete und übernehmen das dann auch mit dem Prozess. Dafür muss man dann aber einen Teil der Rückzahlung an das Portal abtreten.
Das alles mit der Mietpreisbremse gilt ja eh nur, wenn ich in eine neue Wohnung umziehe. Es gibt aber auch viele, die in ihrer Wohnung bleiben und die Miete wird trotzdem teurer, weil es gibt eine Staffelmiete zum Beispiel.
Genau, und das kritisiert auch der Deutsche Mieterbund. Der sagt, man müsste eine Regel haben, dass auch Bestandsmieten nicht unendlich erhöht werden können. Zum Beispiel nur maximal 6% in 3 Jahren oder so. Ein Problem ist auch, wie der Mietspiegel berechnet wird. Also wie Mieter und Vermieter schauen, wie viel Miete im Viertel üblich ist. Anhand dessen kann der Vermieter nämlich auch die Miete jederzeit anheben. Und da werden im Moment die letzten 4 Jahre als Grundlage genommen. Das soll jetzt auf 6 Jahre verlängert werden. Und der Mieterbund sagt, gerechter wäre, wenn es die letzten 10 Jahre wären. Also wenn man schaut, wie waren die Mieten auch vor 10 Jahren. Und dann dürften Vermieter die Mieten nicht mehr so stark anheben.
Naja, am Ende hat die Miete trotzdem was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Also da, wo es wenig Wohnraum gibt, kann ich als Vermieter, Vermieterin halt auch mehr Geld verlangen.
Ja, also ein Problem ist, dass es insgesamt zu wenige Wohnungen in Großstädten gibt. Die Große Koalition hat da aber auch 2 Punkte beschlossen, die für mehr Neubauten sorgen könnten. Nämlich einmal, dass die Bahn günstig Land abgeben soll für Wohnungsbau. Und zweitens, dass mehr Brachflächen bebaut werden sollen. Allerdings nur, wenn dafür nächstes Jahr genug Geld da ist. Insgesamt muss man leider sagen, also wenn es erstmal eine Wohnungsnot gibt, dann ist es ziemlich schwer, was gegen steigende Mieten zu unternehmen. Da hätte man früh gegensteuern müssen. Städte hätten zum Beispiel ihre Grundstücke und Wohnungsbaugesellschaften nicht an Spekulanten verkaufen dürfen. Es geht ja auch anders. Das sieht man zum Beispiel in Wien. Da gibt es seit 100 Jahren eine sehr strenge Wohnungspolitik und da sind die Mieten deutlich niedriger.
Die Große Koalition will etwas gegen zu hohe Mieten tun. Ein bisschen zumindest. Die Mietpreisbremse soll länger gelten und Baulücken sollen bebaut werden. Infos von Ann-Kathrin Horn aus unseren Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt ja ein paar Sachen, die hört man einfach sehr, sehr gerne. Ne? Den eigenen Namen zum Beispiel, Meeresrauschen, wenn Bienen so durch eine Sommerwiese summen. Und dann gibt es eben auch leider Sachen, die niemand hören will, die man aber eben manchmal hören muss. Hier so Presslufthammer, Fingernägel auf einer Tafel ist auch ganz fies oder Geräusche im Büro. Und gerade die nerven und die können uns sogar richtig stressen. Die Gewerkschaft Verdi hat jetzt eine aktuelle Studie dazu gemacht. Also stellt euch vor, ihr sitzt neben jemandem im Büro und der tippt wie irre auf seiner Tastatur rum. Oder irgendjemand, ihr seid gerade mitten in der Konzentrationsphase, quatscht euch von der Seite an. Leute unterhalten sich über 2 Tische über ihren Urlaub. Danke, Johannes, dass du es nochmal so schön vormachst. Also ja, es kann nerven, es kann stressen und unser Reporter Martin Krinner, der wollte von euch wissen, was ihr denn eigentlich am schlimmsten findet.
Kennst du das, dass du irgendwas liest oder irgendwas schreibst oder im Büro bist und dann kommt jemand und unterbricht dich?
Ja klar, das ist, kommt ja alltäglich vor.
Was stört dich am allermeisten?
Presslufthammer.
Eigentlich von der Autowerkstatt, die direkt nebenan ist.
Meinetwegen jemand, der tatsächlich einfach zu laut am Laptop tippt oder jemand, der seine Bücher auf dem Tisch rumschiebt oder sonst was. Also das sind echt wirklich lächerliche Kleinigkeiten, die dann halt aber auf Dauer super nervend sind.
Also es gibt eine ganze Menge unterschiedlicher Störgeräusche. Und ob uns etwas nervt oder nicht, das kommt natürlich auch immer darauf an, was wir gerade zu tun haben. Ob wir gerade Rechnungen schreiben oder für die Uni lernen müssen oder gerade einen komplizierten Text entwerfen. Ein Geräusch ist allerdings dabei, das bei fast allen Arbeiten auf der Nervigkeitsskala ganz weit oben steht.
Wenn irgendwie ein Gespräch neben einem ist, wo man nicht weghören kann.
Wenn sich denn die Kollegen gerade über den Urlaub unterhalten.
Wenn jemand zu laut redet irgendwo, dann muss ich immer zuhören.
Das ständige Gequatsche der lieben Kollegen, das hat ein ungeheures Störpotenzial.
Ja, im Gegensatz zu anderen nichtssagenden Geräuschen haben Gespräche den in diesem Fall unangenehmen Nachteil, dass man sie immer aktiv verarbeitet.
Sagt der Neurowissenschaftler Henning Beck.
Also ein Gespräch wird im Gehirn nicht einfach so rausgefiltert, wie beispielsweise ja, wie Baulärm, Straßenlärm oder dergleichen, sondern wir hören das Wort immer aktiv und dann müssen wir in dem zweiten Schritt uns die Arbeit machen, dieses gehörte Wort wieder rauszufiltern oder zu unterdrücken. Und das kostet wieder Arbeit.
Und diese Arbeit bringt uns dann beim Rechnen, beim Schreiben, beim Lesen und so weiter aus dem Konzept. Denn in unserem Gehirn springt dann ein ganz bestimmtes Areal an, ganz tief unten im limbischen System, die Amygdala. Das erzählt mir die Kognitions- und Neurowissenschaftlerin Franka Parianen.
Das ist eins der Areale in unserem Gehirn, die quasi wie so ein Blinklicht funktionieren, wenn was Wichtiges passiert. Also wir haben früher gedacht, das wäre nur dafür negative Sachen, aber heute wissen wir, dass es eigentlich auch manchmal positive Dinge gibt, wo unser Gehirn sich sagt, ah, das ist wichtig, da soll ich mehr Aufmerksamkeit zeigen.
Wenn sich jetzt also 2 Kollegen gerade über das Wetter in Südfrankreich unterhalten, dann versteht unser Gehirn das erstmal als eine gute Sache. Es denkt, ah, guck mal, da tauschen 2 Artgenossen Informationen aus. Das könnte vielleicht auch für mich wichtig sein. Ohne dass wir also bewusst darüber nachdenken, registriert unser Gehirn, da findet gerade soziale Interaktion statt.
Und dann schütten wir zum Beispiel so Hormone aus wie Oxytocin, die sorgen dafür, dass wir uns auf das Soziale konzentrieren und genau das rausfiltern.
So ein einfaches Kollegengequatsche ist also vielleicht deswegen so nervig, weil es nicht nur unser Hirn blockiert, sondern auch noch in unseren Hormonhaushalt eingreift. Es fragt sich also, was kann ich dann gegen so eine Störung tun? Sollte ich vielleicht mal über meinen Schatten springen und sagen, na komm, ich unterbreche jetzt mal meine Arbeit und quatsche mal kurz mit?
Ja, also es kommt natürlich ein bisschen auf die Arbeit an. Also manche Sachen kann man ja nicht so einfach aufschieben und mal schnell ein Schwätzchen halten. Das wäre schön, wenn das immer so ginge.
Okay, also dann vielleicht doch lieber die klassische Variante und Ohren verschließen?
Dann muss ich so Ohrstöpsel rein tun, obwohl ich das eigentlich gar nicht will.
Dann brauche ich dann eigentlich immer Kopfhörer mit irgendwas Musik, was man zumindest nicht hören kann, worum es geht. Dann hört man auch nicht zu und kommt nicht aus der Konzentration raus.
Für all diejenigen, die jetzt aber das Glück haben, dass sie sich ihre Arbeit selbst organisieren und selber entscheiden können, was sie wann machen, hat Henning Beck noch einen anderen Tipp.
Es gibt schöne Studien, die zeigen, ob uns etwas ablenkt oder nicht. Das liegt gar nicht so sehr an der Ablenkung an sich, gar nicht so an der Lautstärke oder das Timing von diesem Geräusch, sondern es liegt an der Aufgabe, die wir bearbeiten.
Also nicht daran denken, wie kriege ich jetzt die Ablenkung weg, sondern lieber, wie mache ich meine Arbeit so interessant, dass ich genau richtig gefordert bin. Dann bringt mich nämlich gar nichts mehr aus dem Konzept.
Wenn es zu schwer ist, werden wir leicht abgelenkt. Wenn es zu leicht ist, werden wir auch leicht abgelenkt. Aber jeder, der mal, keine Ahnung, irgendwie so auf dem Handy irgendein Video geschaut hat oder irgend so ein Smartphone-Spiel gespielt hat, der kennt das. Man kriegt gar nicht mit, was um einen herum passiert. Da können die Leute quatschen, was weiß ich. Du bist so in deinem Tunnel drinne, weil die Aufgabe, die du bearbeitest, genau zu dem passt, was du in diesem Moment kannst und auch willst. Und das ist eigentlich die Kunst, die Schwierigkeit der Aufgabe so einzustellen, dass einen nichts mehr ablenken kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.